Transvoice Austria, dein Transgender-Magazin. Hallo und willkommen bei der ersten Sendung von Transvoice Austria, deinem Transgender-Magazin. Mein Name ist Maria und ich würde mich freuen, wenn ich dich durch die heutige Sendung begleiten darf. Wir machen heute eine sehr, sehr persönliche Sendung. Wir wollen plaudern mit Michaela aus Graz. Michaela aus Graz ist sicherlich schon durch die Grazer Selbsthilfegruppe und durch ihre Webpage bekannt. Wir wollen plaudern über Michaelas Coming Out, über ihre Sicht der Dinge, über wie Michaela ihr Leben bewältigt. Wir wollen plaudern über die Grazer Selbsthilfegruppe, über witzige Dinge, die Michaela erlebt hat und vieles, vieles mehr. Einfach dranbleiben und zuhören. Michaela bezeichnet sich selbst als Crossdresserin. Das heißt, dass sie zeitweilig Mann, zeitweilig Frau ist. Michaela sieht die Welt von einem durchaus witzigen Standpunkt. Es ist viel, viel schöner, wenn man mit einem gesunden Batzen Selbstironie viel leichter mit einem Lächeln über Probleme hinwegkommt. Uns ist beiden bewusst, dass wenn man transsexuell ist, es vielleicht nicht mehr ganz so leicht möglich ist, wie das in diesem Interview erscheinen mag. Ich habe jetzt Michaela an der Leitung. Hallo Michaela.
Hallo.
Und ich würde vorschlagen, die Michaela stellt sich jetzt einmal selber vor.
Gut, also die Maria hat sich ja gerade vorweggenommen. Mein Name, mein Transgender-Name, den echten, den kann man erraten, wenn man will. Aber mein Transgender-Name ist Michaela. Michaela, also Michael ist mein zweiter Vorname und das lag irgendwie nahe, den dabei zu benutzen. Außerdem ist Michaela an sich auch ein schöner Name. Ich lebe in Graz, ursprünglich komme ich aus Salzburg, bin in Graz seit ungefähr doch schon 13 Jahren zum Studieren daher gekommen und inzwischen verschiedenste Sachen gemacht, beziehungsweise bin auch gerade fertig geworden eines Studiums an der Kunstuniversität Graz und ja, seit ungefähr seit Februar dieses Jahres sozusagen hatte ich meine zweite Seite eigentlich, muss ich sagen, etabliert. Das Ganze ging relativ rasch, relativ problemlos. Und ja, das hat eben so weit geführt, dass ich auch eine Gruppe in Graz ins Leben gerufen habe, welche sich mit dem sehr weiten Themenfeld von Transgender auseinandersetzt. Ich selbst bezeichne mich als Crossdresser oder vielleicht selbstironisch ausgedrückt Freizeit-Transvestit. Also als mit seinem Körper an sich zufriedener, außer von einem kleinen Bierbauch abgesehen, zufriedener Mann, der sozusagen hin und wieder, also so ungefähr einmal in der Woche, seine weibliche Seite auslebt und das sozusagen so, muss ich sagen, perfekt wie möglich machen will. Und das Ganze hat für mich durchaus im ursprünglichen Sinn des Wortes theaterhaften Aspekt in dem Sinn, dass jeder Mensch sehr viel mehr Rollen in sich trägt, als er oder sie eigentlich lebt. Und diese Dinge auch auszuleben, steigert absolut die Lebensqualität.
Ja, das ist ein sehr schöner Punkt. Steigerung der Lebensqualität, Selbstausdruck dessen, was man ist. Es gibt ja leider sehr, sehr viele Leute da draußen, die vielleicht sich ihrer zweiten Seite bewusst sind, vielleicht eigentlich primär in der falschen Seite leben. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass sich viele Leute nicht das trauen, auszudrücken, was sie eigentlich sind, eigentlich ihr Leben mit einer Lüge vollbringen. Wie bist denn du eigentlich drauf gekommen, dass es jetzt noch die Michaela gibt, wie auch immer du die Gesamtheit der weiblichen Erscheinung früher bezeichnet oder auch nicht bezeichnet hast? Was war für dich der Auslöser bei dem Ganzen?
Naja, also die Michaela gibt es in gewisser Weise, seit ich denken kann. Also die Erinnerungen sozusagen, dass mich das Tragen weiblicher Kleidungsstücke erregt. Also das hat natürlich einen starken sexuellen Aspekt oder hat der einen fetischistischen Aspekt gewissermaßen, der ging nämlich interessanterweise, seitdem ich es wirklich auslebe, eher zurück. Das ist relativ klar spürbar. Auf jeden Fall, das gibt es schon relativ lang und das hat irgendwann einmal zu einer mir nicht bewussten Katastrophe geführt, insofern, als dass es irgendwann einmal mir zu Bewusstsein kam, es ist ungewöhnlich und man macht sie mehr oder weniger lächerlich und so weiter damit und das Ganze ist sozusagen in die verbotene Zone sozusagen abgedriftet, eh wie bei so wahnsinnig vielen Leuten. Also ich kenne, seitdem ich sozusagen selbst mich geoutet habe, habe ich immer wieder Outings mit Leuten, sie würden so gerne, aber sie trauen sich nicht und kenne die Probleme am eigenen Leib sehr gut. Nicht zuletzt war Psychotherapie ja auch wichtig und notwendig, um überhaupt einmal über die ganzen Wünsche, Sehnsüchte und so weiter frei zu sprechen und frei darüber zu reflektieren und einfach das anzuerkennen, gewissermaßen als Spiel der eigenen Natur und dieses Spiel sozusagen wirklich einmal aufzuführen im weitesten Sinn sozusagen des Wortes, ist eigentlich leichter, als ich dann dachte, nur dahin sozusagen das wirklich zu wollen, mit den Konsequenzen sozusagen da auch in Gefühle vorzustoßen, die mir unbekannt waren, das ist natürlich schwer, insofern verstehe ich das sehr gut, dass viele Leute damit Probleme haben, nur eine Chance, die nicht wahrgenommen wird, ist von vornherein eine vergebene Chance. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte sozusagen mein Leben lang so unter Verschluss gehalten oder im Geheimen ausgelebt und ich würde so sterben, weiß ich nicht, ob das sozusagen wirklich der Weg gewesen wäre, der eigentlich wirklich sinnvoll für das Leben ist. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, daran vorbeizukommen, wenn der Wunsch besteht. Das ist mir zumindest aufgefallen. Erfordert natürlich Hilfe bzw. viel Energie, allerdings die Widerstände sind erstaunlicherweise oft oder fast immer wesentlich geringer, als sie da sind. Das heißt,
die berühmten Papiermauern. Die berühmten Papiermauern.
Die Papiermauern, ja, das stimmt. Und der Ausdruck, der ist absolut richtig. Nur Papiermauern können sehr wahnsinnig dick sein und stark sein. Und also sie sagen aber, ist mir aufgefallen, wirklich so. Natürlich, das heißt nicht, dass jetzt also es ist auf jeden Fall ja gewisser, wir nehmen es jetzt mal Ehrgeiz notwendig. Also ich spreche jetzt vom Transvestismus natürlich, Transsexuelle haben da völlig anderen Problemkreis sozusagen zu bewältigen. Aber es gibt natürlich einige gemeinsame Probleme eben in der Erscheinungsform der Öffentlichkeit, weil die ohnehin nicht daran interessiert ist, sozusagen da Trennlinien zu ziehen. Und ein Problem ist natürlich auch, dass wir von sehr vielen Leuten von vornherein sozusagen in den Bereich der Homosexualität gestellt werden, und zwar eher in den negativen, also den Tuntenhaften und so weiter. Allerdings ist mir aufgefallen bei meinen zahlreichen Outings und so weiter, dass das eigentlich nie passiert ist, weil das Tunten-Image doch ein relativ beschränktes Image ist, was das Äußere betrifft.
Ja. Im Prinzip Tunden sind mehr so die fast schon karikativ überzeichnete Form des Weiblichen.
Ja, das was man im Theater, so in den Shows und so weiter
sieht. Ja, genau, was teilweise gar nicht mehr weiblich in dem Sinne ist, sondern eigentlich schon eine eigene Ausdrucksform, die natürlich ihre Berechtigung hat, die aber nicht unbedingt das ist, was die Mehrheit bezeichnet und auch nicht unbedingt das ist, für das wir jetzt sozusagen eintreten.
Also die wenigsten, die ich kenne, und das sind doch inzwischen einige, würden dem dunklen Klischee etc. entsprechen, was irgendwie etwa ist, weil die Leute wollen ja sozusagen, also die Crossdresser bzw. Transvestiten, die ich kenne, und da würde ich mich dazu zählen, haben ein gewisses Idealbild eigentlich von Weiblichkeit, was in ihnen selbst schlummert. Und dieses Idealbild sozusagen zu kriegen, mit einem sehr großen Respekt sozusagen auch am anderen Geschlecht, schließt sozusagen eine karikative Überzeichnung von vornherein aus.
Ja, Michaela, du betreust ja auch eine Selbsthilfegruppe in Graz. angenommen, es kommt jetzt jemand komplett neu in die Gruppe, jemand komplett neuer, du weißt noch nicht, was diese Person jetzt genau ist, Transgender, Transvestit, Transsexuell, soll in der Gruppe und vor allem auch am Anfang ja auch vollkommen egal sein. Was würdest du so einer Person bezüglich Coming Out, bezüglich ersten Auslebens etc. raten?
Ja, aber grundsätzlich, also die Wirklichkeit, die sie bis jetzt gezeigt hat, ist, dass am persönlichen Kontakt meistens doch ein rechter umfangreicher E-Mail-Kontakt bzw. Telefonkontakt etc. vorausgeht. Und es war zum Beispiel schon dreimal so, dass ich mich persönlich mit Leuten getroffen habe vorher beim Spaziergang. Und ja, schlicht und einfach das sozusagen einen Rat zu geben, ist eine sehr gefährliche Sache, weil man sozusagen sofort in eine autoritäre Funktion hineinschlittern kann. Und es waren dann eigentlich recht angenehme Gespräche. Es ist einfach wahnsinnig schwer. Also ich habe bis jetzt noch keinen Fall erlebt, wo wirklich es notwendig gewesen wäre, jemand gewissermaßen vom falschen Weg abzubringen. Das heißt, was an sich eh nicht geht, weil wenn einfach also das, die Gefahr ist bei vielen, und das habe ich selbst an mir erlebt, durch jahrelange Unterdrückung einer Sache kann das mehr oder weniger explodieren. Also die Explosion kann sozusagen katastrophal sein, also sozusagen bis also Nervenzusammenbruch etc. Sie kann sich aber so äußern, dass ganz plötzlich bei Nacht und Nebel der Wunsch, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen, so wahnsinnig stark ist, dass man ihm nicht widerstehen kann. Und da wäre mein Rat auf jeden Fall, weil sowas ja wirklich dann Katastrophen auslösen kann, in dem Sinn, dass die Leute dann erwischt werden und in Situationen geraten, die ihnen nicht, sozusagen nicht gut tut, sozusagen schon vorher versuchen, das kontrolliert gewissermaßen auszuleben, unbedingt mit Leuten darüber zu sprechen, das einfach als relativ, also normalen Teil der Persönlichkeit akzeptieren zu lernen, dann ist einfach die Integration sozusagen in den Alltag, die ich für ganz eine wesentliche Sache halte, einfach viel einfacher. Und das ist ja das, was eigentlich die meisten Leute wollen, allerdings sehr wenig können. Also ich kenne viele Leute, oder viele ist gut, einige, die das vor der Partnerschaft geheim halten, was natürlich automatisch zu großen Spannungen führt. Habe erlebt sozusagen, dass jemand während des Verkleidens, also wo diese Ängste ganz massiv vor sich da waren, fast eine Angstanfall und so weiter bekommen hat. Und die Integration, also bei manchen oder bei vielen geht es wahrscheinlich über Psychotherapie, hängt einfach damit zusammen, dass die Weiblichkeit in unserer Gesellschaft, die ja in beiden Geschlechtern grundsätzlich existiert, nur den Frauen, also den biologischen Frauen, zugestanden wird.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Irgendwie, wenn man sich die Verteilung zwischen Male to Female und Female to Male, also transidenten Phänomenen Frau zu Mann und Mann zu Frau anschaut, ist ja augenfällig, dass es zwar Transsexuelle auf beiden Seiten gibt, beinahe gleich verteilt, jedoch das Pendant zum Transvestiten, zum Crossdresser, zur Person zwischen den Geschlechtern scheinbar zu fehlen scheint. Vermutlich deswegen, weil, wie du angesprochen hast, Frauen viel leichter in unserer Gesellschaft eine männliche Seite ausleben können und durch dieses Ausleben alleine bereits die Möglichkeit besteht, einen Leidensdruck zu vermindern, wodurch dann wahrscheinlich deutlich weniger, sagen wir mal, gravierendere Schritte nötig sind, als das normalerweise bei Transsexuellen etc. nötig ist. Eigentlich sollte es das Ziel von einer Transgender-Bewegung sein, einen freien Geschlechtsausdruck für jede Person zuzulassen, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, gesellschaftlichen Einstellungen etc. Michaela, wie hast du eigentlich deine ersten Male draußen erlebt? Wie war das kribbelige Gefühl, sich hinauszutrauen? Erzähl einfach einmal.
Also das ist eine Frage der sozusagen, wie man jetzt wirklich das erste Mal beschreibt. Also für manche Leute ist das erste Mal, wenn sie sich sozusagen nur im Fasching so bewegen, manche Leute ist das erste Mal, und das ist auch meine Ansicht, wenn es wirklich ein völlig normaler Bestandteil im Alltag wird. Das heißt, wenn man seine weibliche Seite wirklich überall, vielleicht nicht unbedingt zum Forschungsgespräch, aber wirklich überall hintragen würde, und das war auch mein Ziel sozusagen. Und also wirklich am Samstagnachmittag, wo wirklich sehr viel los ist auf den Straßen in Graz, durch diese Straßen zu wandern. Ich habe das große Glück gehabt, eine Freundin dazu bewegen zu können, beziehungsweise sie hat sich eigentlich spontan angeboten, mit mir auszugehen. Das hat ihn einfach den Vorteil, dass man sie einfach wo anhalten kann, beziehungsweise mit jemandem zu gehen immer wesentlich leichter ist, als allein sozusagen durch die Straßen zu marschieren. Und ich hatte Generalproben. Das war der Pumpenfahrt in Graz und der Forschungsdienstag. Der Forschungsdienstag ist der einzige Tag, und ich halte für die psychische Gesundheit sozusagen einer Bevölkerung auch für nicht zu unterschätzen, wo Menschen in einem Outfit auf die Straße gehen können, was sonst eher, wie soll man sagen, ungewöhnlich ist. Und das heißt, wenn Männer als Frauen gehen, dann ist das eine völlig legitime Sache, und so habe es auch ich gemacht. Mein Ziel war allerdings die, zu prüfen, werde ich erkannt. Und das funktioniert wunderbar, weil wenn ich erkannt wäre, gut, es ist der Fasching, kein Problem, ist sogar lustig, wenn ich nicht erkannt werde, dann heißt es, dass mein Passing, also meine Fähigkeit sozusagen der Camouflage, das Täuschen ist gewissermaßen, wirklich funktioniert. Und das hat zum Großteil funktioniert, obwohl mein Make-up und so weiter damals wirklich nicht so gut war, also das wird einfach mit der Zeit besser. Und ja, und dann war eigentlich der nächste Schritt wirklich nur mehr relativ klein, nämlich der Schritt, das Ganze ohne Netz zu machen. Ja, und das haben wir gemacht. Also grundsätzlich die ersten Schritte sind, ich kann mich erinnern, wir sind dann aus dem Haus gegangen, und das war natürlich gleich das am Anfang. Bei der Haustür steht plötzlich ein Nachbar von meiner Freundin, mit der unterwegs war, und fangt mit der zum Sprechen an. Und das wollte ich natürlich schrecklich vermeiden, ich wollte möglichst unauffällig sein. Und ich habe gesehen, dass sich der überhaupt nicht um mich kümmert, außer halt normal zu grüßen. Und das war schon mal gut. Ja, und dann auf den Straßen, man kommt sich, also bei mir war es zumindest so, am Anfang relativ nackt vor, obwohl man eigentlich viel mehr anhat, als man sonst an hätte, mit Perücke und so weiter. Aber die Nacktheit begründet sich einfach deswegen, weil der sozusagen ein Teil, der bis jetzt noch nie auf der Straße war, plötzlich dasteht. Und der ist natürlich nackt in gewisser Weise. Also ich habe das auch als sozusagen, also man kann es durchaus mit einer Geburt vergleichen, dass etwas auf die Welt kommt, mit der konfrontiert wird, was noch nie da war.
So nackt im Sinne von Selbstvertrauen, kein Selbstvertrauen haben, und deswegen auch nackt in dem Sinne, dass man vielleicht einmal einen Teil der Gefühle auf einmal zulässt und die Leute damit die Gefühle sehen, sie sind nicht mehr durch eine Mauer des Schweigens.
Ja, mit Gefühlen hatte das manchmal gar nicht so viel zu tun, weil ich einfach viel zu sehr auf mich selbst konzentriert war. Ja. Ob der Gang jetzt richtig ist, ob jetzt alles passt vom Outfit und so weiter. Und also es war eigentlich ein ständiger Spiegel mit mir mit. Das Interessante war allerdings, wir sind dann durch den Park gegangen, also das war eigentlich auch geplant, sozusagen zuerst durch eher, also wo nicht so viele Leute sich befinden, durch so Städte zu gehen. Und ja, das hat ungefähr eine Stunde gedauert, und das ist nach wie vor nicht bei mir, bis ich in der Rolle ziemlich gut drinnen war. Ich war dann allerdings so gut drinnen, dass es überhaupt kein Problem war, sozusagen dann wirklich zu sprechen, beziehungsweise einfach Leuten beim Vorbeigehen ins Gesicht zu sehen. Also am Anfang habe ich mir so mehr oder weniger versteckt, dass ob ich gar nicht da wäre, etc. Aber das ist ein völlig normaler und natürlicher Selbstschutz. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn das gewissermaßen erst einmal nicht funktioniert hätte. Also das ist natürlich eine sehr schwierige Sache. Grundsätzlich glaube ich, dass eigentlich jeder Mensch, der sozusagen diese Ausstrahlung besitzt, das halte ich für ganz wesentliche Voraussetzung, zu einem guten Passing eigentlich fähig ist, mit einem guten Make-up und so weiter. Weil diese Ausstrahlung, das ist mir oft danach aufgefallen, ist eigentlich das Wesentlichste. Also ich habe Fotos von mir gesehen, wo ich sozusagen als Michaela in der Stadt war, wo einfach durch die Hitze und so weiter das Make-up schon ziemlich weg war und ich trotzdem allerdings als Michaela völlig normal etc. Angesprochen wurde, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das Selbstvertrauen einfach so groß war und damit die gewisse Maß Natürlichkeit. Und wenn man jetzt Frauen betrachtet in der Stadt, es gibt viele, wo man sich durchaus vorstellen könnte, das ist ein verkleideter Mann. Dadurch, dass diese Frauen allerdings dermaßen natürlich und überhaupt nicht auf den Gedanken kämen, sie seien eben verkleidet, wirkt es einfach auch ganz normal.
Und ich denke, auch wenn du nicht extra danach suchst, wirst du im Normalfall, vor allem wenn du nicht vorbelastet bist, wohl kaum jetzt auf irgendwelche Details und so weiter achten. Das ist vielmehr eine Einbildung, eine Angst, die man am Anfang hat. Und eigentlich mir passiert das sehr, sehr oft als Mann, dass die Leute glauben, obwohl ich als Mann unterwegs bin und sogar Bartstoppeln im Gesicht habe, dass ich eine Frau bin, einfach von der Ausstrahlung her.
Ja, das kann mir nicht passieren. Dazu ist mein Gesicht bzw. einfach mein Haarwuchs doch zu männlich etc. Es war ganz witzig, vielleicht eine Geschichte, ich habe mich jetzt eben bei Freunden und so weiter sehr oft geoutet, mache übrigens irgendwie ganz gern. Und es waren oft Reaktionen, hätte ich nie gedacht. Also so wirklich so ganz überrascht, aber nicht negativ sozusagen. Die meisten durchaus verbunden werden mit Gratulation und eben für den Mut bzw. für die gewissermaßen Virtuosität, das zu tun. Und das ist natürlich ganz ein eigener, wie Sie sagen, auch Kick mehr oder weniger. Das hat sogar ein bisschen was mit einem Machtgefühl zu tun, nämlich einfach die Umgebung täuschen zu können. Das ist ja ganz relativ interessante Sache eigentlich. Und das trägt wiederum natürlich zum Selbstvertrauen bei. Was ich aber noch sagen möchte, was wichtig ist, diese Schritte sozusagen, wenn an die Öffentlichkeit zu gehen, im kontrollierten, mit einer starken eben Selbstkontrolle, also nicht so wie ich es geschildert habe, sozusagen als plötzlich auftretendes Muss, sondern wirklich mit einer guten Selbstanschätzung, ist eigentlich nur der letzte Schritt von vielen, die dem vorausgehen müssen. Und das heißt wirklich einfach Akzeptanz und sozusagen Outing vor den Personen auch, die einem wichtig sind. Also es wäre für mich undenkbar, das im Geheimen zu machen. Und das halte ich auch für relativ.
Vielleicht ist bei manchen Leuten so, dass sie zuerst einmal eine Probe machen wollen, wo es einigermaßen wurscht ist, wo vielleicht die Umgebung anonym ist, bevor sie sehen, es geht eh und sie trauen sich dann zu outen.
Keine
Frage. Das ist durchaus ein Weg, das auch in der Reihenfolge zu machen.
Das ist keine Frage mehr, das habe ich gewisserweise auch gemacht und das sind eben Sachen, die man im Forschung wunderbar leben kann. Aber sozusagen wirklich herauszugehen im Alltag vielleicht festzustellen.
Du musst aber bis zum nächsten Fasching warten und.
Ja, das ist natürlich schwer, aber festzustellen sozusagen, es funktioniert und dann allerdings ein Art Doppelleben zu führen. Ich weiß nicht, ob das auf die Dauer wirklich funktionieren kann. Und zwar vor allem deswegen, weil es ja überhaupt keinen Grund dazu gibt. Das heißt nicht sozusagen, dass jetzt auf Partnerschaften angesprochen, jetzt jede Partnerschaft das gern schätzt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partnerschaft deswegen zerbricht, weil diese ewige Spannung, die sozusagen aus diesem Doppelleben resultiert, sie destruktiv auswirkt. Hm. Und die meisten Frauen, die ich kenne bzw. überlebt habe, haben einfach sehr, sehr positiv darauf reagiert, auf die Sache. Und relativ unkompliziert. Also sicher 90%. Das kann man natürlich sagen, ich kenne gewisse Leute aus einem gewissen Kreis, das ist natürlich richtig. Allerdings würde es mich sehr wundern, wenn das jetzt allgemein so verschieden wäre.
Ich glaube, die Reaktion ist aber auch unterschiedlich, ob du die Person kennst, dann ist die Reaktion vor allem von Frauen fast immer positiv. Ich glaube aber, wenn du mit der Person eine Beziehung hast, dass dann gewisse Erwartungshaltungen, Vorstellungen und so weiter zerstört werden damit und dass dann die Reaktion nicht unbedingt immer positiv ist.
Ja, es kommt davon aus, wie man natürlich wie man das macht. Also
es gibt sicherlich viele Zuhörerinnen, die vor einer mittlerweile halb gescheiterten Beziehung stehen deswegen. Also ich würde den einen Punkt nicht unbedingt verallgemeinern.
Ja, aber die Frage ist dann natürlich, wie, also ich kann jetzt natürlich nur von mir selbst sprechen, in der Hinsicht, wo das, also wo ich unter anderem durch eine Freundin, also sie ist jetzt meine Ex-Freundin gewissermaßen, aber nicht deshalb, um Gottes Willen, die mich da dermaßen bestärkt hat in dieser Hinsicht, sozusagen mir unglaublich viel an Angst genommen hat und das eigentlich relativ normal gesehen hat, der sehr viel verdanke, also wo sich sozusagen das Gegenteil ausgewirkt hat. Und ich kenne, also wenn Frauen dann Angst haben, dann ist es die, dass das Ganze immer stärker und stärker wird und sozusagen zu einem Punkt führt, wo einfach die weibliche Seite überwiegt. Diese Angst kann ich natürlich verstehen. Ganz klar, wenn ich eine Freundin hätte, die sozusagen sie als Mann verkleidet und das allerdings so oft macht, dass ich langsam denke, ja, was will sie wirklich, dass das eine Beziehung nachhaltig schädigen kann, das ist ganz klar. Allerdings, wenn das Vertrauensverhältnis von vornherein nur einseitig oder nicht wirklich vorhanden ist, weil das sowieso im Geheimen ausgelebt wird, halt das auf Dauer auch nicht für wirklich sinnvoll. Also da ja. Geht einfach ein Teil verloren und Beziehungen brauchen Vertrauen als Basis absolut. Also alles andere ist dann mehr oder weniger eine Folge davon, also wenn es wirklich langfristige Beziehungen sein sollen. Also das ist ganz klar, ja.
Zum Thema Coming Out möchte ich noch zwei Punkte von dir von vorhin aufgreifen. Das erste war, du hast gesagt, man sollte das nicht unter Zwang machen, dieses erste Mal hinausgehen. Ich denke, eigentlich, es sollte überhaupt nichts unter Zwang sein, weil eigentlich soll ja das Ganze ein Mittel zum persönlichen Ausdruck sein, ein Mittel dazu, dass man als Gesamtheit, als menschliche Gesamtheit sich nachher wohler fühlt als vorher, einfach dadurch, dass man einen Teil der Persönlichkeit nicht mehr im Inneren versteckt und sich damit auch besser versteht. Und das Zweite, du hast gesprochen, es hat dir sehr, sehr geholfen, dass du eine nette Freundin mitgehabt hast, die dir zur Seite gestanden ist, die geholfen hat, beim ersten Mal hinaus, angenommen jemand in Graz würde das erste Mal hinaus wollen, gibt es dann von deiner Seite oder von Seite der Selbsthilfegruppe auch die Möglichkeit, seine Freundin fürs erste Mal mitzunehmen?
Man, das kommt auf die Freundin an natürlich, keine Frage.
Also du zum Beispiel oder jemand aus eurer Gruppe, gibt es dann Möglichkeit?
Also ich würde natürlich sofort mitgehen, wenn ich einfach sehe, dass das den Menschen wichtig ist und auch sozusagen das Outfit entsprechend ist, das ist ganz klar. Also so viel, ich meine, ich würde mit jemandem mitgehen, wo das Outfit nicht entsprechend ist, nur ist die Frage, ob der Mensch, ob er oder sie das dann wirklich will, das ist ganz klar. Bis jetzt hat es dieses Problem noch nicht gegeben, es hat, nein, indirekt schon, ich war mal mit jemandem mit in Wien auf dem Fest, eben das Trans-X-Fest, und oder wäre sozusagen mit, also bin mitgefahren, allerdings hat das aus diversen Gründen, die ich aus Diskretionsgründen eben nicht schildern möchte, genau hier, hat sich dann leider nicht ergeben. Aber das natürlich sofort und es ist dann meistens eine sehr große Dankbarkeit gewissermaßen da. Und ich überlege auch, wenn ich früher schon so jemand gehabt hätte, wäre das für mich natürlich auch sehr, sehr wesentlich gewesen. Also die Grazer Gruppe, die mehr oder weniger ein Entstehen ist, kann dann natürlich sehr, sehr flexibel reagieren und diesen Vorgang sozusagen das erste Mal draußen zu unterstützen, halte natürlich für absolute Selbstverständlichkeit. Also wenn mich da jetzt sozusagen jemand im Radio hört, der denkt, der würde gerne mal raus, aber überhaupt niemand, soll mir am besten eine E-Mail schreiben und dann findet sich sicher eine Lösung, das mehr oder weniger mal zu machen, beziehungsweise mal an Punkte zu suchen, die funktionieren. Wichtig ist mal vielleicht noch Folgendes. Viele Leute entwickeln bzw. haben oft eine große Passivität. Das heißt, sie wollen geschminkt werden, wollen, dass man ihnen das Gewand und so weiter aussucht etc. Die Frage ist natürlich, ob das auf dauerhaft funktioniert. Also wenn da eine gewisse Devote-Ader ist, dann ist es eh okay. Nur wenn der Mensch dann sozusagen auf sich allein gestellt ist, ein Haus will und er hat eben den Bezug nicht, dann kann es natürlich nicht so funktionieren. Und ich halte sozusagen die ersten Male des Scheitern, gerade im Schminken und so weiter, für ganz wesentlich, weil so kriegt man die Verwandlung am besten in den Griff. Es war aber zum Beispiel wieder auf mich bezogen, einfach mein Ziel damals von unten bei den Grad, dorthin zu gehen, und ich habe schon beschlossen, eine Freundin anzurufen, die mir dann schminkt, aber irgendwann war plötzlich der Gedanke ganz glasklar in meinem Kopf, na, ich mache das selbst. Und zwar wirklich, ich kaufe das Zeug, das ist ja kein Problem, in diesen Märkten einfach mitzunehmen, beziehungsweise stelle mir dann vom Spiegel und hole mir aus dem Internet Anleitungen und mache das. Und es ist erstens wahnsinnig lustig und vor allem, man kriegt wirklich mit, wie das funktioniert. Und dadurch kommt ein gewisses Selbstvertrauen zustande, nämlich das, dass der Mensch sozusagen sein eigener Schöpfer der weiblichen Seite ist. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt jemand, der mit mir oder mit wem auch immer gehen will, da keine Unterstützung hat, keine Frage. Nur um das Selbstvertrauen wirklich auszustreuen, ist es, glaube ich, nicht unwesentlich, wirklich den eigenen Bezug vollkommen herzustellen. Es ist ja ganz interessant, es gibt gewisse professionelle, Glossplace-Institute etc., wobei ich aber finde, dass man das den Leuten meistens doch ansieht, dass sie gemacht wurden und das nicht selbst gemacht haben, weil einfach die Liebe zum eigenen Dasein und so weiter vielleicht nicht so, also zur weiblichen Erscheinungsform nicht so ausgeprägt ist, mit allen Fehlern, die natürlich dann entstehen, aber der Mensch lernt ja nur aus Fehlern, ja.
Da muss man durch sozusagen, um die perfekte Frau zu werden. Ja, du hast gesprochen ein bisschen über die Grazer Gruppe. Vielleicht erzählst du mal, wie du zu dem Gedanken gekommen bist, so eine Gruppe ins Leben zu rufen. Erzählst ein bisschen darüber, wie so die ersten Schritte waren, wie es im Moment ausschaut und ja, wie man Kontakt zur Gruppe bekommen kann. Ich wollte noch kurz deine E-Mail-Adresse erwähnen, weil wir vorhin über das E-Mail gesprochen haben. Das ist michaela@transgender.at. Die Seite von Michaela ist auch jederzeit unter den Links abrufbar. Gut, wie kam es zur Grazer Gruppe?
Ja, also die Grazer Gruppe ist gewissermaßen eine Folge meines Coming-Outs. Es hat ja schon, die Seite www.transgender.at gibt es ja doch schon länger und es gab früher auch ein anderes Forum noch. Und in diesem Forum habe ich, ich glaube sogar bevor ich mein Coming-Out hatte, bin mir aber jetzt sicher, ganz sicher, müsste man anschauen, sozusagen die Idee irgendwie hineingepostet, es ist doch jammerschade, dass in Graz überhaupt keine Szene zu existieren scheint und es sicher mehr Leute gibt als mich, die sozusagen da dankbar wären, wenn so etwas existieren würde. Mir war bekannt, dass es in Wien mit Trans-X-Gruppe gibt, ob man es jetzt Selbsthilfegruppe oder Interessensgemeinschaft nennen, sei jetzt dahingestellt. Und es gab schon auf diese Eintragung in dem Forum eine Reaktion. Ja, es wäre doch wirklich toll, wenn es was geben würde. Es gab Reaktionen, die gesagt haben, das wird nie funktionieren und so weiter. Ja, und nachdem ich eben dann sozusagen das war sogar fast absolut zeitgleich, die Coming-Out-Sache hatte, hat sie in meinem Kopf sozusagen einfach die Gruppe mehr oder weniger gegründet. Also ich habe mich dann eben ganz grob informiert, was es so gibt, beziehungsweise was man machen kann. Und ja, dadurch, dass ich eben doch einige Jahre auf der ÖH tätig war, sind so Organisationsgeschichten für mich an sich relativ, also sind mir diese Sachen relativ vertraut. Und ja, das Ganze ging dann über die Mailingliste. Das heißt, ich habe einfach ausgeschickt, dass ich die Idee habe, sowas zu machen, ob sich Leute finden. Es kamen dann Reaktionen. Es war dann ein erstes Treffen vereinbart, das in der Traminer Weinstube, wo ich auch die Pächterinnen persönlich sehr gut kenne und die sozusagen meine zweite Seite auch gut kennen. Also das war sozusagen schon ein sehr schöner Vertrauensvorschuss. Ja, und dann hat das Ganze mehr oder weniger seinen Lauf genommen. Das heißt, die Gruppe zu gründen war eigentlich eine sehr einfache Sache. Wie schwierig ist es natürlich, so eine Gruppe am Leben zu halten? Weil es tauchen dann selbstverständlich Konflikte auf. Es gibt die völlig normalen, sich dann einfach in der Sache begründeten Konflikte zwischen Transsexuellen und Transvestiten, weil einfach ein völlig anderes Interesse mehr oder weniger dahinter steht. Allerdings, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, dass es völlig normal ist, sozusagen so, sich an einem Tisch zu setzen und zu treffen. Und wir sind jetzt gerade, also jetzt ist gerade das Sommerloch, muss man sagen, also viele Leute sind nicht da, beziehungsweise ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und was, wie soll ich sagen, haben wir inzwischen einen zweiten Raum, also die Sache, die mir grundsätzlich vorschwebt, sind eben das Ganze auf ein Drei-Säulen-Modell abzubauen. Und zwar das erste ist, das einfachste ist der Stammtisch, dass sie einfach Leute regelmäßig treffen, im öffentlichen, im geschützten gewissermaßen öffentlichen Raum. Dann ganz wesentlich der Raum sozusagen der Selbsthilfegruppe, wo verschiedenste Arbeit geleistet werden kann. Also das kann wirklich von seriöser Selbsthilfegruppenarbeit bis zu Plauderei, bis zu gemeinsamen Schminken, bis zu Vorträgen und so weiter gehen. Und eventuell, das haben wir gerade dann diskutieren, und es wäre natürlich toll, wenn es zustande käme, nämlich aus einer Hinsicht den Finanzen wegen, sozusagen die dritte Säule wäre dann sozusagen die Vereinsgründung, weil die dem Ganzen einfach einen Rahmen gibt, der das Ganze doch sehr festigt und eben ermöglicht, sozusagen bei öffentlichen Stellen, um finanzielle Unterstützung und so weiter anzusuchen. Was mir persönlich auch noch was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist auch die Zusammenarbeit mit Künstlergruppen etc., die das Thema Transgender behandeln und gerade die Kunst, also Theater, Literatur etc., bildende Kunst, war ja immer schon ein Punkt, wo die Geschlechtergrenzen aufgehoben wurden. Also man hat im Frankreich des 16. Jahrhunderts haben die Männer in Damenkostümen unter anderem Ballett getanzt. Das ist ganz interessant und war damals eine völlig normale Sache. Und das Ganze ist von der Antike bis zu jetzt verfolgbar. Und da könnte man vorstellen, dass auch Sachen möglich wären. Also es wären unglaublich viele Sachen möglich. Die Sache ist natürlich immer die, man muss sie auch machen. Also sozusagen, es wird sehr viel gesprochen. Und dem stehen natürlich zwei Sachen im Wege. Also das erste ist einmal die ganz persönliche Problematik, die vor allem bei Transsexuellen natürlich sehr, sehr ausgeprägt ist. Und bei vielen natürlich auch die Angst, geoutet zu werden. Das verhindert leider wahnsinnig viel, was möglich wäre. Allerdings kann das natürlich nicht alles verhindern, das ist ganz klar. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch Kontakt zu anderen Gruppen, also zu Trans X in Wien, beziehungsweise wer halt immer existiert. Dann auch zu anderen Queer-Gruppen, also zu homosexuellen Interessensgemeinschaften und so weiter, schlicht und einfach, weil wir werden sowieso meistens in den Topf geworfen und es einfach viele gemeinschaftliche Interessen und so weiter, was im Akzeptanz, was Toleranz und so weiter betrifft, gibt. Auch die Alba Pride war ja so etwas, wo leider Gottes, muss man doch sagen, das Thema Transgender immer ein Randthema ist und leider Gottes oft sehr, oft missverständlich oder falsch benutzt wird. Also, aber grundsätzlich sollte, und das ist auf jeden Fall das Wesentlichste, also die Katergruppe, den sogenannten, um das Wort jetzt zu benutzen, Betroffenen eine Hilfestellung sein. Alles andere, was ich da genannt habe, ist natürlich sekundär. Allerdings umso mehr sozusagen passiert, umso besser ist natürlich, umso leichter ist es natürlich auch sozusagen sich jemanden anzuvertrauen. Und dass ein Bedürfnis da ist, das merke ich immer wieder. Das ist absolut vorhanden und latent sogar bei sehr vielen Leuten eigentlich vorhanden. Also diese ominösen 10%, die da immer wieder herumgeistern, der männlichen Bevölkerung, die scheinen doch im Großen und Ganzen zu stimmen. Und wenn man bedenkt, Graz hat 400.000 Einwohner, also mit Einzugsgebiet, davon sind 200.000 männlichen Geschlecht, 10% wären doch 20.000. Also das ist einfach eine Riesenzahl, und wenn ihr weggeschrieben, nur 1% dieser 20.000, sozusagen gewillt wäre, was zu tun, wenn es immer noch 200.
Ja.
Also das sind einfach dermaßen große Dimensionen, wo man wirklich auch vorstellt, wo sind die, was machen die.
Die sitzen zu Hause und verstecken sich vor der Welt.
Die sind
und
zu
sich
Hause.
Selber vor allem auch.
Ja, es ist leider so. Also es ist sicher nicht wirklich gut und wirklich gesund. Und das Traurigste, es ist absolut nicht notwendig. Das habe ich gesehen.
Ja.
Keine Frage.
Du hast auch gesagt Betroffene. Irgendwie, wenn man das Wort Betroffene hört, dann wird man selber schon betroffen.
Ja, das ist so.
Weil eigentlich sollte man nicht von etwas betroffen sein, sondern eigentlich sollte das einfach nur eine Art des persönlichen Ausdrucks sein, die gleichberechtigt mit allen anderen Ausdrucksformen wie Kleidung, Frisur, was auch immer ist. Und es ist eigentlich schade, dass es teilweise bis zur Krankheit, und wenn man jetzt Transsexualität hernimmt, ist ja als Krankheit anerkannt, sonst würde die Krankenkasse auch die Operation nicht bezahlen, ist als Krankheit anerkannt. Und eigentlich sind die Leute nicht krank, es ist die Gesellschaft, die jetzt, egal welche Ausprägung von Transgenders, krank macht durch Intoleranz, durch Ängste bei den Betroffenen leider noch und Ängste, die oft unbegründet sind.
Ja, wobei das mit der Intoleranz möchte ich eben doch relativieren, weil diese genannte Intoleranz ist für viele auch eine gewisse einfach eine gewisse Behauptung, um eben nichts zu tun. So gewissermaßen, die Gesellschaft ist eh so schrecklich intolerant, die werden mich nie raustrauen. Und das ist eben grundsätzlich einmal nicht richtig, das zu denken, weil es gibt sicher einen gewissen Teil der Gesellschaft, der sozusagen mit dem Phänomen Transgender nichts anfangen kann. Es gibt aber einen nicht unbeträchtlichen, der dem positiv gegenübersteht, und vor allem den meisten Leuten ist es eigentlich ziemlich wurscht. Und ich habe das oft gemerkt, also bei meinen Outings etc., es waren, also die wirklich negativen Reaktionen, also die gab es eigentlich nie. Es ist immer ganz interessant, was mich durchaus fasziniert hat, und was aber oft gab, waren Leute, die sagen, toll, dass du das gemacht hast, das ist ein Thema, über das sollte man eh viel mehr sprechen. Und dieses Thema beinhaltet nämlich ein wesentlich größeres, schlicht und einfach, der Mann in Österreich, in Europa im 20. Jahrhundert und seine weiblichen Seiten, das heißt sprich seine Gefühlswelt, seine Fähigkeit, den Körper zu spüren, seine Egoismen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die durch das Ausleben von Transgender doch sehr relativiert werden. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, wäre ich kein Transgender, wäre es eigentlich schade. Weil dieses Existieren sozusagen als jemand, der auch die Welt sozusagen von der anderen Seite her sehen kann, beziehungsweise da hineinschnuppern, ich nenne es einmal so, eben als Nicht-Transsexueller hineinschnuppern kann, ist einfach wahnsinnig wertvoll. Und man begreift sehr viel, wie doch klischeebelastet wir alle existieren. Und diese Klischeebelastung, man kann sie durchaus auch Kultur nennen, die wir sozusagen gebildet haben, die ist natürlich nicht sozusagen bis auf ewig sozusagen festgeschrieben und ist natürlich immer im Wandel begriffen. Und wir von Sender sind wahrscheinlich Ausdruck genau dieser Gesellschaft, die sozusagen auch den ständigen Wandel irgendwie kennzeichnet. Also in gewisser Weise, das ist was mich persönlich auch sehr interessiert, was drückt sich da in uns im gesellschaftlichen Kontext aus. Und ich denke mir eben das, dass wir vielleicht in einer durchaus nicht schmerzlosen Weise dazu auch, also ich muss sagen, dazu klingt jetzt blöd, aber nehmen wir es mal so, der Gesellschaft eben zu zeigen, dass die männliche Seite einfach viel, viel weiter reicht, als es scheint, dass es sozusagen im Mann, im Menschsein allgemein einfach Seiten gibt, die nicht durch die sozusagen vorherrschenden Geschlechternormen eingegrenzt sind. Und wenn man das so sieht, dann kriegt Transgender ja plötzlich einen ganz anderen Wert als den des sozusagen krankenpathologischen, sondern im Gegenteil einen, der sozusagen auch einen gewissen Reichtum in sich birgt, nämlich wo sozusagen das Menschsein mit den zwei Seiten Mann-Frau über dem sozusagen nur Mann-Sein steht. Und das ist gut. Und ich halte es vielleicht sogar nicht einmal für unwichtig. Dass das sozusagen von sehr vielen Leuten nicht wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann oder nur sehr verzerrt wahrgenommen wird, ist natürlich eine Sache, die ausgesprochen schade ist, keine Frage.
Also Transgender sein als Möglichkeit zur größeren Ausdrucksvielfalt. Im Wesentlichen, wenn man sich so die Gesellschaft bei uns anschaut, Männer müssen logisch denken, müssen rational sein, dürfen keine Gefühle zeigen. Frauen wird vornehmlich zu gebilligt, dass sie sensibel sind, wird zumindest in der patriarchalischen Gesellschaft teilweise, aber das ändert sich Gott sei Dank, abgesprochen, selber zu Entscheidungen fähig zu sein und so weiter. Jetzt emanzipieren sich die Frauen, nehmen Teile der männlichen Attribute für sich in Beschlag sozusagen, und die andere Richtung herum passiert eigentlich relativ wenig. Und wir als Transgender sind im Prinzip dann auch Leute, die, also zumindest von der männlich zur weiblichen Seite, Leute, die das vorherrschende Rollenbild teilweise ziemlich schmerzlich umdrehen. Und Männer haben oft ein ziemliches Problem zu sehen, dass es da auch noch was anderes gibt.
Ja, leider Gottes, muss man sagen. Und das Problem ist eben wieder eben kulturspezifisch begründet, eben wie du richtig gesagt hast, das ändert sich da Gott sei Dank etwas. Man kann natürlich ja die Änderung negativ sehen und zu sagen, dass auch in den Frauen sozusagen eine gewisse Vermännlichung stattfindet. Allerdings glaube ich durchaus, dass die Münze immer zwei Seiten hat und eben sozusagen im Männlichen ebenfalls Veränderungen stattfinden, keine Frage, ja.
Ja, möchtest du damit irgendwie die gängigen Rollenklischees aufheben? Jeder darf so sein, wie die Person ist. Oder möchtest du eher sehr wohl dieses Klischee männlich-weiblich beibehalten und sagen, ich bin eine Person, die beides hat?
Für mich persönlich jetzt meinst du, oder?
Für dich persönlich, ja. Das kann nur jede Person für sich selber definieren.
Natürlich, ganz klar, ja. Es ist schwer zu sagen, also das, dadurch, dass das Ganze mehr oder weniger jetzt in einem Entwicklungsprozess in mir steckt, der sicher noch nicht abgeschlossen ist, ist es natürlich jetzt unmöglich für mich, da jetzt eine Conclusio bereits zu ziehen.
Ist männlich-weiblich Einteilung in der Welt okay? Möchtest du gegen diese Einteilung vorgehen oder ist für dich eher wichtig, dass man sagt, ich muss mich dieser Einteilung nicht unterwerfen, weil ich bin anders?
Ja, also was mir wieder bei mir persönlich aufgefallen ist, interessanterweise, seitdem ich meine weiblichen Anteile relativ unbefangen ausleben kann, geht es meinen männlichen auch besser. Das heißt, wenn ich wirklich ganz Mann sein will und sozusagen meine, wenn man so will, typisch männlichen Seiten ausleben kann, funktioniert das auch alles nicht besser. Es hat sich etwas aber schon geändert. Es ist doch vielleicht weniger verkrampft. Und sozusagen meine männliche Seite hat auch weniger Probleme mit körperlichen Berührungen und so weiter. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo der Händedruck sozusagen unter Männern oft die einzige Berührung darstellt, was allerdings eigentlich überhaupt nichts, also manche würden das dann sofort in Richtung Homosexualität deuten. Also da hat auf jeden Fall auch eine Wandlung stattgefunden oder findet zurzeit gerade statt. Und wo die allerdings hinführt, das kann ich überhaupt nicht sagen. Also was ich zurzeit doch praktiziere, wenn sozusagen was das Äußere betrifft, ist es doch ein relatives Schwarz-Weiß-Spiel. Das heißt, als Mann bin ich Mann, als Frau sozusagen gekleidet Frau. Also ein Zwischending hat sich noch nicht herauskristallisiert. Könnte ich mir vorstellen, wird sich zeigen. Also sozusagen, ich habe einfach gesehen, es ist durchaus viel mehr möglich, als ich je dachte in meinem Leben. Und wohin sich das in dieser Form entwickelt, kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Aber Dinge fließen sowieso. Die fließen sowieso immer. Die Frage ist nur, ob man sie dabei behindert oder mehr oder weniger möglichst frei mitschwingt, mitfließen kann. Das ist vielleicht überhaupt einer der zentralen Punkte. Und leider Gottes ist oft die Behinderung das wesentlich stärkere Element. Aber es ist relativ schwer, da jetzt das in die Zukunft zu sehen. Da gibt es natürlich auch riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen Transgender-Gruppen. Das ist überhaupt keine Frage. da ist natürlich Toleranz das oberste Gebot, das ist ganz klar. Und insofern sehe ich da an sich keine. Also ich warne vielleicht ein bisschen auf einer zu großen Einteilung wiederum. Also zu sagen, in diese Gruppe, diese Gruppe, diese Gruppe. Oder auch die Einteilung in sich selbst sozusagen. Weil jeder Mensch ist ja doch in erster Linie Mensch. Und erst dann kommen die verschiedenen geschlechtsspezifischen Merkmale. Aber zu 90% eigentlich ist man in der Gesellschaft eigentlich Mensch und eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, ob Mann oder Frau, also das betrifft jetzt eben Arbeit, Essen, Trinken, Schlafen, das machen alle gleich. Und sozusagen außer bei in der Sexualität oder in anderen Punkten tritt das natürlich hervor. Natürlich, wenn ein gewisser Teil von den geschlechtsspezifischen eben unterdrückt wird oder ständig im Vordergrund steht etc., dann ist es natürlich problematisch und wirkt sich natürlich auf sämtliche Lebensbereiche aus. Aber ich kann jetzt nicht sagen, seitdem ich sozusagen Michaela rausgelassen habe, dass ich grundsätzlich ein befreiter, glücklicher Mensch etc. wäre, schlicht und einfach, weil das Ganze eher zu einer Normalisierung beigetragen hat. Das habe ich eben zuerst gemeint mit der Integration. Also da, die haben wir früher oft gedacht, wenn ich das doch nur ausleben könnte, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Aber das, wenn ich könnte und wäre, ist auch nichts anderes, kommt mir vor, als irgendwie so eine Behauptung, eine gewisse Rechtfertigung, es eben nicht zu tun.
Also du warst vorher sozusagen der unglückliche Mensch und du bist jetzt der normale Mensch geworden.
Ja, ich meine, ich würde mir jetzt nicht sozusagen
als jetzt ganz, ganz talentiert formuliert.
Ja, also dadurch, dass das ständig Entwicklungsprozess ist und es gibt ja mehr Punkte sozusagen, die einen unglücklich machen können, als das nicht ausnehmen von Gender, ist es, ja, nein, aber grundsätzlich stimmt natürlich, ganz klar. Also das unbefangen ausleben, das frei darüber sprechen können, war einfach ganz wesentlich, um sozusagen einen Stein, der mich belastet hat, und zwar wesentlich wegzunehmen. Überhaupt keine Frage. Und also ich habe gesagt, ich war in einer Psychotherapie. Der Grund waren einfach neurotische Symptome. Und diese Symptome waren sehr stark damit zusammenhängend, dass ich eben diese Seite unterdrückt habe. Und zwar wirklich jahrelang, wenn nicht eigentlich doch jahrzehntelang. Und das macht natürlich krank, das ist überhaupt keine Frage. Also ich habe das auf meiner Homepage einen recht umfassenden Text, der eben einen Brief, einen Dankesbrief gewissermaßen an meinen ehemaligen Psychotherapeuten beinhaltet, wo ich auf das eigentlich relativ dezidiert, umfangreich Stellung nehme. Und da eben also die verschiedenen Fragen stelle. Auf jeden Fall ganz klar ist, dass es an gut tut, das zu tun, keine Frage.
Michaela, nachdem wir gerade jetzt in der letzten Zeit auch ein bisschen über gesellschaftliche Veränderungen gesprochen haben, über Zukunft, einmal eine Zukunftsfrage. Was wünschst du dir für dich persönlich und was wünschst du dir für die Transgender im Allgemeinen für die Zukunft?
Cool, für mich persönlich, man an sich, also was mein Transgender-Dasein betrifft, habe ich eigentlich das verwirklicht, was ich wollte. Das heißt, den großen Wunsch sozusagen, das ist ja meistens der Hauptwunsch, endlich an die Öffentlichkeit zu gehen oder endlich das und das zu tun, den habe ich mir erfüllt. Das heißt, wenn ich will, kann ich eigentlich überall als Michaela hingehen und mache es auch. Und bis jetzt war das eigentlich wirklich völlig problemlos. Was ich mir persönlich natürlich wünsche, was ja alle Frauen wünschen, ist mehr Geld für mehr Quant. Aber das ist eine Sache, die, ja, die ist nicht unbedingt transgender-spezifisch gemünzt. Ja, naja, was ich mir auch wünschen täte, aber allerdings hängt das natürlich auch nicht nur mit Transgender zusammen, mein Bäuchlein sozusagen ein bisschen zu verringern. Also für alle, die es eben nicht wissen, es gibt einige Hilfsmittel, die mich zu Michaela machen, dazu gehört unter anderem ein Korsett, was eigentlich so funktioniert, eigentlich relativ problemlos, wie wenn ich halt den Bauch eingezogen hätte, was eben für die weibliche Figur ausgesprochen vorteilhaft ist, keine Frage, weil die wenigsten Frauen haben wirklich einen Bauch gewissermaßen. Ja, also das wäre natürlich toll, allerdings das ist jetzt nicht als vordergründiger Wunsch da. was die Transgender-Szene allgemein betrifft, wünsche ich mir natürlich viel mehr Selbstvertrauen. Also ich merke bei sehr vielen Diskussionen einfach, dass ein latentes Schuldbewusstsein leider Gottes oft vorhanden ist. Dann würde ich mir wünschen, viel mehr Humor, auch Selbstironie, also sozusagen über die eigene Unvollkommenheit lachen zu können. Es werden manche Sachen mit einem schrecklichen Ernst gesprochen. Wenn in der Mailingliste irgendein Thema angeschnitten wird, wird es oft bis zum Geht nicht mehr zerpflückt. Und hängt natürlich mit dieser Sache, mit dem Selbstvertrauen und so weiter zusammen. Ja, und dann natürlich dieses, dass sozusagen unser Phänomen, was ja an sich doch recht weit verbreitet ist, dass das wirklich mehr oder weniger überhaupt einmal bekannt wird. Also die Fragen, denen ich mich ständig stellen muss, wenn ich mich sozusagen oute, wobei ich mache das eigentlich immer mit Fotomaterial, also einfach, dass die Leute wissen, dass ich kein, wie soll ich sagen, schleimiger, dicker Kerl in rosaroter Damenunterwäsche bin, kein zweiter Frankenflirter. Ja, nein, das ist, was in vielen Klischees sozusagen umgeistert, sozusagen. Ja, das wäre das Thema sozusagen Perversion, und das ist es natürlich nicht. Ja, dass das mehr oder weniger allgemein bekannt wird, und die Fragen sind immer, bist du schwul, beziehungsweise willst du eine Frau sein? Und jemand, der keine Ahnung davon hat, liegen die Sachen natürlich auf der Hand, keine Frage, aber die muss ich sozusagen als erstes beantworten. Das soll jetzt natürlich keine Wertung einschließen, das heißt, wenn ich schwul wäre und wenn ich transsexuell wäre, wäre es einfach für meine Persönlichkeit, ja, dann wäre es halt einfach so, keine Frage. Also das soll jetzt nichts Positives oder Negatives sein, nur ist es nicht so, und deswegen wird es von mir auch so beantwortet. Aber interessant ist, dass sofort diese Fragen kommen, und das heißt, das Erste, was ich dann machen muss, ist mich sozusagen irgendwie in die Normalität, in die sogenannte, für die als Normalität bezeichnete, zurecht rücken. Das ist jetzt natürlich wieder ohne Wertung und so weiter sein. Also sehr viele Leute denken, und das ist einfach schade, dass wer jetzt sozusagen, wenn sich Männer als Frauen verkleiden, dass sie es machen, um irgendetwas sozusagen zu tun und nicht, weil es einfach eine schöne Sache ist. Und wenn das sozusagen in den allgemein bekannt wäre, wäre es natürlich gut, keine Frage. Also es wird auf jeden Fall zu einer Normalisierung beitragen. Das sind eigentlich die Dinge, ich mir wünsche, und natürlich ganz klar, dass die Leute, die sozusagen Transgender-Dasein sich verspüren, auch so weit sind, dass sie es ausleben können und eben Kontakt suchen und so weiter. Dass der Kontakt gewünscht wird, liegt sowieso auf der Hand. Das ist eigentlich fast immer der Fall. Also ich kenne eigentlich niemanden, der das in sich trägt und nie, also nicht den ganz starken Wunsch verspürt hätte, dort irgendwann mit jemandem zu sprechen und so weiter. Also das ist sowieso eine sehr menschliche Eigenheit.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch um zu sehen, dass man nicht die einzige Person ist, und zu sehen, dass man eigentlich ein ganz normaler Mensch ist. Ja, sehr schöne Wünsche für die Allgemeinheit. Da ist sicherlich noch einiges an Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter nötig. Und zu diesem Zweck findet auch jedes Jahr die Europride statt. Die Europride dient an sich zur Sichtbarmachung von lesbisch, schwul und trans Lebensweisen, wobei hier das Trans leider nicht unbedingt das Hauptthema ist, nur die lesbisch-schwule Community ist einfach schon viel, viel älter, hat schon viel mehr Arbeit geleistet und dadurch auch schon viel, viel mehr erreicht. Und es ist eigentlich eine schöne Sache, dass wir als Transgender diese Errungenschaften teilweise mitbenutzen dürfen. Mhm. Auf jeden Fall, die Europride findet jedes Jahr statt. Erinnert an den Christopher Street Day. Das war ein Tag, bei dem vor ungefähr 30 Jahren in den Vereinigten Staaten in einem Viertel, das vornehmlich von schwulen, Lesben und Transgendern bewohnt war, die Bewohner, die ewigen Polizeiübergriffe satt waren und sich gewehrt haben. Und es folgten damals Straßenschlachten, die dann letztendlich von der lesbisch-schwul-trans-Seite gewonnen worden sind, für mehr Anerkennung, für mehr Toleranz, für eine bessere Welt. Und dem wird alljährlich in bunten Aufmärschen und Paraden gedacht. Punkt ist sozusagen nur ein Nebenprodukt von dem Ganzen. Es geht hier an sich schon um das Transportieren einer Message, einer Nachricht an die Welt. Und anlässlich der Europride hast du ja, Michaela, auch eine kleine Aktion, die eigentlich als Privataktion gedacht war, ein bisschen größer ausgelegt. Soviel ich weiß, erzähl selber. Ich spreche an die Sissi-Geschichte, wie sich das entwickelt hat und warum das dann unbedingt genau am Anfang der Europride hat stattfinden müssen.
Ja, das war eigentlich eine ganz simple Sache, und zwar jemand hat mir E-Mail geschickt aus Deutschland, ein Kollege gewissermaßen, und hat mich auf seine Bilder verwiesen, wo er relativ, also professionell fotografiert, als Sissi posiert. Sie hat auch das Kleid extra nachmachen lassen, und da war natürlich sofort ein spontaner Einfall, es findet die bei der Eröffnung statt in Wien im Parkhotel Schönbrunn, das ist gleich neben dem Schloss Schönbrunn, er möge doch kommen, und ja, wir gehen da rum und machen Fotos und so weiter. Also das war nicht ein sehr, sehr naheliegender, gewissermaßen naiver Gedanke, und wir haben dann einigen Briefkontakt gehabt und das Ganze hat mehr oder weniger funktioniert, und wir haben das dann quasi gemacht. Es hat natürlich einige Pannen gegeben. Das heißt, es war relativ, wir sind viel zu spät und so weiter hingekommen. Und dies und das, es hat leichte Konflikte gewissermaßen im Vorhinein mit der Schlossverwaltung gegeben, die uns nahegelegt haben, das Schloss doch nicht zu betreten, weil es einen Auflauf, was mich ja nicht, also sozusagen das Argument kann ich noch nachvollziehen, unter den Touristen geben würde, vor allem aber würde das Sissi-Bild dadurch mehr oder weniger wieder mal durch den Kakao gezogen und so weiter und so fort. Also ein österreichisches Nationalheiligtum würde da irgendwie angekratzt, was es eh schon längst ist, muss man dazu sagen. Ja, und wir sind dann eben hingefahren mit einer Kutsche, stilecht, und haben eine kleine Wanderung durch den Park unternommen. Die Fotos sind ja auf der Fotoseite der Transgender, Transgender Homepage abrufbar, und sie sind, glaube ich, ganz gut geworden. Also was mir auch wichtig war, und das ist vielleicht auch in gewissermaßen der politische Aspekt, eben zu zeigen, dass völlig normale Hobby-Transgenders, also sozusagen nicht die professionellen Transvestie-Künstler, auch mit Stil und Geschmack und so weiter an diese Dinge herangehen können. Und dass da eben Leute gibt, die das machen, ohne da jetzt wirklich sich groß präsentieren zu wollen, schlicht und einfach als, ganz fast als schrullige Liebhaber bezeichnen. Also die einen züchten Orchideen und die anderen lassen die Orchideen sich selbst erblühen, gewissermaßen. Und ja, also wer sozusagen die Sissi im Original kennt, würde sich wundern, was das für ein, kann man doch sagen, introvertierter und ein schüchterner, unspektakulärer und so weiter unauffälliger Mensch eigentlich ist. Keine Frage, ja. Und auch als Sissi übrigens, also da kommt nicht der große Wampf und so weiter, Wampe vor. Ja, ich war eben auch dort. Ich war im Steirer Gewand gewissermaßen. Also als sozusagen Steirerin, die da nach Wien fährt, habe ich mein Asseher Dirndl ausgepackt. Und ja, so viele waren es dann eh nicht, sozusagen aus der Transgender-Gemeinde. Aber ich persönlich habe solche Aktionen ausgesprochen gern. Also bin mir auch bewusst, dass manches vielleicht ein Konfliktpotenzial beinhalten könnte. Nur Konfliktpotenzial, diese eben künstlerische Aktionen und gewissermaßen, so habe ich das auch begriffen, allgemein in sich tragen oder in sich tragen sollten, sozusagen, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Das ist heute doch für wesentlich. Vor allem, wenn jemand damit dann konfrontiert ist, muss der Mensch doch Stellung dazu beziehen. Und es war ganz interessant, die Touristen, es waren natürlich einige Touristen da, wir wurden ja kräftig fotografiert, und die Reaktionen waren eigentlich alle alle, also wie sie dann rausgekriegt haben, dass das doch nicht nur Frauen sind, sondern doch alles Männer. Also lauter gewissermaßen. Also, oder ehemalige Männer, Entschuldigung, dass eben die ja, dass das eigentlich relativ normale Menschen und so weiter sind, die sich halt da einen schönen Tag gewissermaßen machen. Und mir ist auch vorgekommen von manchen Touristen, es war sogar so eine Art Neid zu spüren, die machen was ungewöhnlich ist und irgendwie toll. Absolut. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, von einigen da. Ist jetzt meine persönliche Interpretation, aber würde mich wundern, wenn nicht. Ja, also die Aktion war eigentlich relativ, eigentlich war es extrem simpel, man zieht sich kurz was anderes an und geht im Schlosspark spazieren.
Ich glaube nicht, dass jede von uns ein Kleid im Kasten drin hat.
Ja, das ist ja ihr teuer, keine Frage. Wie gesagt, das ist wirklich dem Originalkleid nachgeschneidert. Ich habe sogar die Webpage jetzt einmal entdeckt, wo das sozusagen angeboten wird.
Willst du dir auch eins zulegen?
Ja, das wäre toll, überhaupt keine Frage. Es ist jetzt schrecklich unpraktisch. Und die Frage ist natürlich, wo könnt ihr sowas anziehen?
Naja, zum Beispiel zur Europride-Gala oder zum Regenbogenball.
Das stimmt natürlich, klar, aber eben nur auf Bällen gewissermaßen. Aber wie gesagt, ich habe das ja gesehen, also man kann damit sich kaum bewegen etc. Also nicht umsonst waren diese Gewänder wirklich Repräsentationsgewänder, also die mehr oder weniger an symbolischen Charakter gehabt haben, aber sicher nicht wirklich alltagstauglich, muss man dazu sagen. Ja, aber grundsätzlich, na, wäre toll, überhaupt keine Frage, würde ich sofort und gerne. Es ist doch toll, einmal Prinzessin spielen zu können.
Die Grazer Prinzessin kommt nach Wien.
Ja, genau, und übernimmt sofort die Macht. Aber ich war sowieso als Prinzessin dort bei der Europride, bei der Regenbogenparade.
Aber als Narzissenprinzessin.
Nein, genau, als Narzissenkönigin, richtig, ja.
Das ist sogar eine Stufe höher, Königin über Prinzessin.
Richtig, ich habe überlegt, wie ich dann vor der Hofburg stand, beziehungsweise ob ich da jetzt nicht reinstimmen soll und sagen, ich einem Fuchs gewissermaßen die neue Kaiserin, aber...
Dann müsstest du zuerst die Monarchie wieder einführen.
Richtig, und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie blöd.
Also, was ein bisschen zu viel Arbeit.
Was würde ich denn dann tun? Das wäre doch ein bisschen, im Endeffekt, vielleicht würde ich noch eine Despotin haben, dann will ich das gar nicht. Und dann auch ganz strenge Kleidungsvorschriften etc. Transgender natürlich. Was übrigens ja, das wissen auch viele, nicht ja früher auch gab. Also es gab früher ja in diversen Höfen Europas immer wieder Bälle, die wirkliche Transgender-Bälle waren. Das heißt, wo sämtliche Frauen als Männer und sämtliche Männer als Frauen gingen. Und hochinteressant bei Katharina der Großen. In Russland waren diese Bälle wöchentlich. Das heißt, einmal in der Woche müsste der ganze Hofstaat sozusagen sich komplett umwechseln. Also eine hochinteressante Sache, die heute eigentlich relativ undenkbar wäre bei unserer Political Correctness, vor allem was die diversen Sitten und so weiter betrifft. Ja, irgendwie schade. Hat durchaus was sehr, sehr, sehr Buntes, ja.
Ja, irgendwie das Leben ist überhaupt viel, viel bunter in dem Augenblick, wo man es von allen seinen Seiten und auch mit allen Farben
sieht. Ja, ich meine, das Symbol, die Regenbogenfahne, ist ja da wirklich wunderbar. Halt dafür ausgesprochen schön und wirklich, einfach wirklich wunderbar. Und also eben, das ist mir aufgefallen bei der Regenbogenparade selbst, die oft als schrill und übertrieben und der ganzen Szene und so weiter nicht wirklich guttuend beschrieben wird. Allerdings, es ist dort einfach so eine ganz unmittelbare Lebensfreude spürbar, die einfach wirklich fantastisch ist. Also ich muss sagen, das hat mich selbst wirklich teilweise überwältigt und ist einfach die Qualität einer Gesellschaft wirklich bereichern. Das ist ganz klar. Einmal wirklich sozusagen ja, Fantasien auszuleben im öffentlichen Raum. und wirklich auf der Ringstraße und so weiter. Also wer noch nie dort war, sollte es auf jeden Fall nachholen, keine Frage, ja.
Naja, spätestens nächstes Jahr gibt es wieder eine Möglichkeit dazu.
Richtig, richtig, ja.
Und du bist sicher wieder dort?
Ich werde, also wenn ich nicht irgendwie, was weiß ich, verhindert bin, würde mich aber sehr, sehr wundern, bin ich selbstverständlich dort, keine Frage, ja. Wie und was, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Also, das steht noch in den Sternen.
Wir werden uns überraschen lassen.
Ja, ich werde mich auch überraschen. Ja, na, aber es wird sicher wieder irgendwie, na, mal schauen, mehr oder weniger. Aber wahrscheinlich ganz anders als das letzte Jahr.
Ja. Seit du als Michaela die Straßen bevölkerst, hast du sicherlich noch einiges an witzigen Sachen erlebt. Ich kann mich da erinnern an eine Geschichte in einem Dirndlgeschäft.
Ach so, ja, ich meine, das war eigentlich schon witzig, obwohl es eigentlich am Anfang überhaupt nicht witzig war. Also ich kann es kurz erzählen. Wenn ich, oder?
Ja, sicherlich, genau darum.
Genau, das war die Frage. Richtig, ja. Nein, das ist immer die Frage mit dem Parsing. Das heißt, wie gut ist das Parsing und wenn es gut ist, was können dann für so lustige Sachen passieren? In dem Fall ist eben passiert, ich wollte mir eben zu dem Seerdindel was sehr Schönes kaufen, eine Sache, die mir sehr gut gefällt, nämlich eine Schürze aus reiner Seide. Ich habe diese Stoffe sowieso wahnsinnig gern. Ist irgendwie jetzt sehr schade, dass Seide ein Stoff ist, der grundsätzlich nur den, wie soll ich sagen, Frauengewändern vorbehalten ist, wie auch immer. Bin halt dort hingegangen mit einer Freundin und gesagt, ja, grüß Gott, ich möchte dies und das und das, und das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Und bis auf zwei lustige Zwischenfälle, der erste war sowieso lustig, da waren wir eigentlich schon fertig, alles wurde abgemessen, weil das Ding wurde ja mehr oder weniger maßgeschneidert. Und plötzlich sagt die Verkäuferin, ich bin schon am Ausgang, sie, darf ich Ihnen noch ganz kurz etwas sagen? Und jetzt haben wir natürlich gedacht, ui, jetzt kommt das große Aufdecken und so weiter, wäre auch nicht schlimm gewesen. Aber sie, nein, sie hat sie gesagt, bei ihrem Kleid, es ist, der Oberteil ist offensichtlich ein bisschen zu lange und wirft der Falten und so weiter, aber kein Problem, warten Sie, hol schon die Schneiderin, das haben wir gleich. Und ich habe eigentlich gar nichts sagen können, war plötzlich von zwei Damen umringt, die mich fast ausgezogen hätten und ein Wild an mir herumgemessen haben. Ich habe das mehr oder weniger stoisch über mich ergehen lassen. Ich hätte eigentlich nur sagen, brauchen wir an sich überhaupt kein Problem, ich brauche nur das Korsett ein bisschen tiefer setzen, dann rutscht die Taille um diese 3 cm nach unten und das Ganze ist überhaupt kein Problem, aber wäre auch ein bisschen unangenehm gewesen. Wie auch immer, es wurde nicht bemerkt und wir haben das Lokal verlassen, ich sozusagen mit einem Stein, der mir vom Herzen fiel. Ja, und wir sind dann in einem Café gesessen, ich war eben mit dieser Freundin, mit der auch sozusagen meine ersten Schritte in der Öffentlichkeit getan haben unterwegs, und in einem Café suche ich plötzlich meine Geldtasche und die war aber weg. Also einfach mal, um Gottes Willen, wo habe ich die verloren, wurde die gestohlen, oh nein, die habe ich im Geschäft vergessen. Das war natürlich wunderbar, weil in der Geldtasche waren natürlich sämtliche Ausweise drin, die mich sozusagen in meiner üblichen männlichen Form und so weiter kennzeichnen. Das heißt, das Parsing war ziemlich gut, allerdings sozusagen die Aufdeckung folgt hinten nach. Ich habe dann natürlich überlegt, was soll ich tun? Ja, ich war dann nächsten Tag, habe ich angerufen und habe gesagt, ja, da ist der Herr so und so und meine Schwester war gestern bei Ihnen und diese, wie soll ich sagen, die ist nicht so genannt, aber diese Funsen hat mein Geldtaschel dann vergessen und so weiter. Ich habe natürlich mit einem durchaus lachenden Auge auch gedacht, naja, klingt ja sehr glaubwürdig. Und ich hätte überhaupt kein Problem gehabt im Geschäft, dann sozusagen, wenn ich der Sprache käme, mich zu outen. Allerdings, es war so viel los, die hat mir eigentlich relativ schnell, das sind Sie, grüß Gott und so weiter, die Tasche in die Hand gedrückt und ich war schon wieder weg. Ja, und als ich dann wieder als Michaela verkleidet oder gekleidet natürlich die Schürze abholte, ja, hat sie sich entschuldigt, dass sie sich sozusagen nicht, dass sie mich da nicht aufmerksam gemacht hatte und so weiter und so fort. Und sie hat sie eben dann entdeckt und es war aber überhaupt kein Problem. Also insofern hat das ganz gut mehr oder weniger funktioniert. Ja, also das sind alles so Sachen, wo man dann wirklich denkt, hoppala, das muss ja wirklich recht gut und so weiter ausschauen. Es ist ganz lustig. Und ich habe ja die ganze Zeit, ich habe relativ viel sprechen müssen. Das kommt eben auch noch dazu und selbst das sozusagen fiel nicht auf. Das war ganz interessant. Eine ähnlich lustige Sache ist mir passiert auf der Europride. Ich war ja dort als Narzissenkönigin, das heißt auch im steirischen Dirndl, da sind Fotos auf meiner Homepage und mit einer Krone, also durchaus nicht so, wie sozusagen eine Frau alltäglich durch die Gegend rennt, und dann war das war sehr lustig, oder an sich weniger lustig, aber irgendwie doch, ein älteres Ehepaar, so um die, ich schätze so 65, sowas, und die sprechen mir, jetzt hört sich an, sie, was sagen Sie dazu, das ist doch furchtbar, was da passiert. Und ich habe gesagt, was meinen Sie jetzt? Ja, diese Wagen und diese komischen Menschen und so weiter. Ich habe gesagt, ja, ich finde es eigentlich, ich finde das ganz, ganz hübsch eigentlich. Und ja, aber das ist doch schrecklich. Und ich habe gesagt, naja, wissen Sie, ich bin ja eigentlich extra deswegen gekommen. Aha, so, interessant. Und dann habe ich noch, entschuldigen Sie, ich muss noch etwas sagen, vielleicht wissen Sie es nicht. Und dann so richtig stolz, ich bin auch ein Mann. Und die waren plötzlich wortlos weg.
Sozusagen das Outing zum Schockieren.
Nein, das war wirklich komisch. Und ich habe mir wirklich gedacht, also so blind kann doch niemand sein. Wer rennt bitte als echte Frau mit einer Krone oder mit seiner selbstgebastelten, aus Tortenpapier zusammengestüttelten Krone durch die Gegend?
Also vielleicht auf der Europride.
Ja, ja, richtig, aber nicht als Frau. Also das war irgendwie sehr schuldig. Ja, und so Sachen passieren eben. Also man wird oft mehr als Frau genommen, als einem selbst lieb ist, ist mir aufgefallen. Übrigens auch von Männern. Also allein in einem Lokal zu stehen als Transvestit, die Gefahr, dass man angemacht wird von Männern, ist relativ groß, leider Gottes. Und das war einer der wirklich wertvollen Erfahrungen. Ich weiß jetzt doch ein bisschen, wie es Frauen so geht, um das so zu bezeichnen, im öffentlichen Raum. Und da ist sicher ein bisschen Selbstkritik auch dabei, weil wenn ich als Mann sozusagen eine hübsche Frau sehe, ist natürlich also sozusagen der Wunsch, da Kontakt zu knüpfen, ebenfalls da. Und man weiß, merkt auch gar nicht, wie man dann doch den Leuten vielleicht auf die Nerven gehen kann, gell? Aber Frauen sind es gewohnt, sozusagen, die haben das ihr Leben lang, gell? Sozusagen. Manche spielen ja ganz gut kokett damit, aber trotzdem, ich kenne viele, wo ich einfach
manche weiß, nützen es auch aus.
Es geht einem furchtbar auf die Nerven. Ja, ja, natürlich. Keine Frage. Jetzt könnte ich natürlich noch sagen, die Menschheit pflanzt sich ja fort. Gott sei Dank.
Das ist eigentlich der biologische Selbstzweck. Ja, das Leben von der lustigen Seite nehmen, nicht immer nur an sich selber verzweifeln, sondern die weibliche Seite ausleben, die weibliche Seite unbefangen ausleben. Schön, wenn es im Prinzip eine weibliche Seite ist, die neben einer männlichen Seite gleichberechtigt Platz findet. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn man mit einem Menschen plaudern darf, der so ausgewogen sein kann.
Oh, ein Kompliment. das war vielleicht noch ganz kurz sagen, und das ist eine Sache, die wirklich irgendwie lustig ist. Also ich habe mein Leben lang nicht mehr so viele Komplimente gekriegt als Mann wie als Michaela. Und das ist eine Sache, die eigentlich, also wirklich, wenn man es nicht kriegt, sozusagen ein Abgeht. Also das allein ist schon sozusagen ein Grund, sich sozusagen als Frau herzurichten. Das ist einfach eine tolle Sache. Da. Ja. Und das stärkt irgendwie den Selbstwert. Man muss manchmal sogar richtig aufpassen, um nicht in einer Art Narzissmus und so weiter, so bin ich aber super und so weiter, abzugleiten. Aber da kommt dann schon die Wirklichkeit, wenn der erste Bordschatten kommt nach einer langen Zeit, die einen relativ schnell in die wieder mehr oder weniger zurückholt, oder wenn es unter der Perücke kratzt und man kann sich nicht wirklich kratzen. Oder was mir auch einmal passiert ist, wenn man sozusagen sein Korsett richten will und dann geht plötzlich das ganze Korsett auf, mitten auf der Straße. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, aber man ist so mit sich selbst beschäftigt und die Umgebung merkt es nicht. Und ja, es funktioniert trotzdem ganz gut. Ja. Aber Komplimente sind schöne Sache, absolut. Also die möchte ich nicht missen, keine Frage.
Nach der Sendung wirst du sicherlich noch eine bekommen. Auf jeden Fall schön, mit einem Menschen plaudern zu dürfen, der mit sich so weit im Reinen ist, dass sie ihre Seiten ganz unbefangen ausleben kann und eigentlich alles lächelnd sieht. Danke, Michaela, dass wir mit dir plaudern durften.
Ja, ich danke dir, Maria,
und
für diese Sendung.
Wir werden sicherlich bald wieder eine Sendung machen.
Gut.
Gut, dann sage ich danke und ja, ich wünsche all unseren Hörerinnen, dass sie mindestens ebenso glücklich werden, wie die Michaela jetzt ist. Danke.